Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts ist wieder mal ein Zeitungsartikel. Er erschien in der SZ vom 19. Dezember 2025 und stammt von Marcel Lukas. Titel und Untertitel lauten: Sie haben ihm vertraut. An einem Erfurter Gymnasium kommt es über Jahre zu sexuellen Übergriffen von Lehrern auf Schülerinnen. Ein 63-Jähriger wurde bereits verurteilt. Nun steht der langjährige Vertrauenslehrer vor Gericht. Hier der Artikel in Auszügen. Einmal gab er offenbar auch das letzte bisschen Zurückhaltung auf. Nikolaus D. traf sich mit einer Schülerin in einem eigentlich geschützten Raum, in ihrer elterlichen Wohnung. Nun war dieser Mann hier, ihr Lehrer. Er berührte sie im Intimbereich, ließ sich von ihr im Intimbereich berühren, bis er bemerkt haben muss, dass die Mutter des Mädchens dabei war, die Wohnung zu betreten. Erst dann ließ er von ihr ab. Über Jahre soll sich der Gymnasiallehrer D. an drei seiner damals minderjährigen Schülerinnen vergangen haben. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Nikolaus D. ließ seine Schülerinnen laut Anklage zu sich nach Hause kommen. Er nahm sie mit dem privaten PKW, der über eine klappbare Ladefläche verfügte, mit an entlegene Orte im Umland von Erfurt oder an den Rand des Stadtwaldes. Doch seine Übergriffe passierten offenbar auch im Schulhaus, in Vorbereitungsräumen, in der Aula. Einer Schülerin soll er laut Anklage im Klassenzimmer den vollgesogenen Schwamm über dem T-Shirt ausgewrungen haben, die Umrisse ihrer Brüste wurden sichtbar. Dann soll er ihr an die Hüfte gefasst haben. Seit diesem Donnerstag nun sitzt Nikolaus D., 58, im größten Saal des Erfurter Landgerichts auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft D. den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in 69 Fällen vor, zudem zwei Vergewaltigungen eines Mädchens, das zum Tatzeitpunkt volljährig war. Der mutmaßliche Tatzeitraum begann im März 2013 und endete dieses Jahr im Februar. Wenige Monate später wurde D. festgenommen. Möglich, dass dadurch weitere Übergriffe verhindert worden sind. Seinen Namen hat die Schule längst von ihrer Webpage getilgt. Aber das ändert nichts daran, dass die halbe Stadt über das spricht, was offenbar über Jahre an diesem Gymnasium geschah. Ein langjähriger Musik- und Religionslehrer, der Vertrauenslehrer der Schule sogar, eine moralische Institution also, dieser Mann soll ein Sexualstraftäter sein? Zum Prozessauftakt sind mehr als 100 Schülerinnen und Schüler gekommen, ihre Gesichter steinern vor Fassungslosigkeit. Hört man sich unter ihnen um, klingen die meisten kaum verblüfft. Alle haben es gewusst, sagt eine 17-Jährige, die auch bei ihm Unterricht gehabt habe. Man hat nur nicht hinschauen wollen. Und doch ist es längst nicht so, dass alle in D. ein Monster gesehen haben. Eine Schülerin beschreibt ihn als coolen, hippen Lehrer. Das Interesse an dem Verfahren ist auch deshalb so groß, weil es innerhalb von wenigen Wochen bereits der zweite Prozess ist, der dieselbe Schule betrifft. Im Oktober wurde ein 63 Jahre alter Lehrer des Gymnasiums zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Über Jahre hatte eine Schülerin mehr als 80 Mal missbraucht, bei der ersten Tat war sie 13. Als sich das Mädchen damals an den Schulleiter wandte, soll dieser ihr nicht geholfen haben. Das Thüringer Kultusministerium hat inzwischen ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Seinen Posten als Schulleiter ist er seit dem 1. Dezember los. Als das Mädchen auch zum Vertrauenslehrer ging, soll dieser nicht weiter auf ihre Situation eingegangen sein. Der Name des Vertrauenslehrers: Nikolaus D. Anstatt Hilfe anzubieten, habe er mit ihr pornografische Bilder ausgetauscht. Zum Prozess gegen D. kam es wahrscheinlich nur deshalb, weil die Polizei nach der Festnahme des inzwischen verurteilten Lehrers Räume im Schulgebäude durchsuchte. Daraufhin entschlossen sich einige Mädchen, über die Taten auszusagen, die D. begangen haben soll. 3 der mutmaßlichen Betroffenen treten im Prozess als Nebenklägerinnen auf. Ob ihnen eine Aussage erspart bleibt, wird auch vom Verhalten des Angeklagten abhängen. Holger Pröbstl war bereits der vorsitzende Richter beim Prozess im Oktober. Nun richtet er sich mit eindringlichen Worten an Nikolaus D. Ihr Kollege hat sich schwer getan, aber er hat ein Geständnis abgelegt, was mir Respekt abnötigt. Ein Geständnis, das wünsche sich Pröbstl auch von D., denn so könne man den mutmaßlichen Opfern eine Vernehmung ersparen. D. schaut zum Richter, seine Antwort ist ein leichtes Nicken. Seine Verteidiger deuten an, dass er ein vollumfängliches Geständnis zu den meisten Vorwürfen ablegen werde. Was an dem Gymnasium genau vorgefallen ist und inwieweit eine Systematik hinter den mutmaßlichen Übergriffen gesteckt hat, vielleicht wird es sich auch durch ein Geständnis in diesem Prozess nicht vollumfänglich klären lassen. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer wussten von den mutmaßlichen Übergriffen? Wer von ihnen blieb untätig? Wer redete die Vorwürfe klein? Auf Anfrage teilt das Thüringer Kultusministerium mit, dass es inzwischen nicht nur gegen den Schulleiter, sondern auch gegen 3 weitere Lehrkräfte Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Vielleicht werden erst deren Ergebnisse Aufklärung für die zutiefst verunsicherte Schulgemeinschaft bringen. Vor 2 Wochen legte die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs eine Fallstudie vor. Dafür wertete sie die Aussagen von 133 Betroffenen von sexualisierter Gewalt an Schulen aus. Eine Erkenntnis: Lehrkräfte reagierten auf das Hilfegesuch mehrheitlich mit Verweigerung, oft mit Hilflosigkeit. Und weiter: Sehr häufig bestimmte die Sorge um den Ruf der Schule das Handeln der Lehrpersonen. Der Ruf der Schule, er ist offenbar häufig das schützenswertere Gut. Soweit zu dem Artikel. Das Thema sexualisierte Gewalt oder sexuelle Übergriffe gibt es nicht nur an Schulen, sondern auch in Unternehmen. Dann ist wahrscheinlich der oder die Gleichstellungsbeauftragte das Äquivalent des Vertrauenslehrers. In meiner Angestellten-Tätigkeit fand ich es immer befremdlich, wenn ein Mann in einer männerdominierten Branche Gleichstellungsbeauftragter war. Egal. Kürzlich war ich auf einer Veranstaltung, auf der eine junge Frau, die bei der Deutschen Bank angestellt war, darüber berichtete, dass ihr Vorgesetzter sexuell übergriffig wurde. So ähnlich wie in der Schule war es auch hier. In dem Artikel standen folgende Aussagen: Alle haben es gewusst, man hat nur nicht hinschauen wollen. Lehrkräfte reagierten auf das Hilfegesuch mehrheitlich mit Verweigerung, oft mit Hilflosigkeit. Sehr häufig bestimmte die Sorge um den Ruf der Schule das Handeln der Lehrpersonen. Der Ruf der Schule, er ist offenbar häufig das schützenswertere Gut. Im Fall der Deutschbankerin war es ähnlich. Alle haben es gewusst. Nun, alle ist wahrscheinlich relativ übertrieben bei der Deutschen Bank, die ist ja wirklich riesengroß. Im Kolleginnenkreis war diese Führungskraft jedoch als übergriffig bekannt. Die Frauen haben sich gegenseitig gewarnt. Man hat nicht hinschauen wollen. Trotz zahlreicher Beschwerden wurde die Führungskraft nicht entfernt, sondern sogar befördert. Der Personalbereich reagierte auf das Hilfegesuch nicht korrekt. Die Sache wurde vom Personalbereich heruntergespielt, wie ich hörte. Die Sorge um den Ruf der Bank bestimmte anscheinend das Handeln. In diesem Fall war die junge Frau sehr mutig. Sie zog vor Gericht. Dank der Presse interessierte sich auch die Ehefrau eines Topmanagers der Deutschen Bank für den Fall und sprach mit ihrem Mann darüber. Dann wurde der Fall außergerichtlich geregelt. Die junge Frau war überzeugt davon, dass ihr Fall nicht so ausgegangen wäre, wenn die Ehefrau des Topmanagers nicht interveniert hätte. Vielen Dank dafür übrigens auch von mir. Dies zeugt davon, dass das Unternehmen es mit all seinen internen Prozessen nicht hinbekommen hätte, den sexuellen Übergriff anderweitig korrekt zu handhaben. Anscheinend ist die interne Aufarbeitung so eines Falles immer noch keine Selbstverständlichkeit. Da brauchen wir uns also gar nicht über die Schulen beschweren und die Hilflosigkeit der Lehrer. Ich glaube, viele Unternehmen sind ganz genauso hilflos. Ich musste in meinem Berufsleben noch nie von Seiten der internen Revision in solch einer Sache prüfen. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass das alles von einwandfrei gelebten Werten zeugt. Nein, ich denke, es wurde in der internen Revision einfach nie aktiv zum Thema gemacht. Auch nicht von mir. Warum eigentlich? Habe ich immer den Gleichstellungsbeauftragten im Lead gesehen? Wahrscheinlich schon. Und dann wäre ja noch Compliance und der Personalbereich relevant. Von dort aus ist man meines Wissens nicht auf die interne Revision bezüglich einer Prüfung zugekommen. Spätestens als Revisionsleiterin hätte ich aber genauer hinschauen und zumindest die Prozesse überprüfen können. Ob sowas allerdings relevant ist, hängt von der Unternehmenskultur ab. Gerade wie in dem Fall bei der Schule, wo angeblich jeder wusste, dass da etwas nicht in Ordnung ist und mehrere Lehrer mutmaßliche Täter sind, in solchen Fällen gilt es hinzuschauen, auch wenn der Direktor eher wegschauen will. Wenn alle wegschauen, gehört übergriffiges Verhalten ansonsten zur Unternehmenskultur. Und das Wegschauen wäre dann für die interne Revision keine Option mehr. Auch wenn dies ein sehr herausfordernder Prüfungsauftrag wäre. In so einem Fall würde ich dafür plädieren, einen externen Spezialisten einzubeziehen, der eine anonymisierte Umfrage durchführt und alles aufrollt. Viele Unternehmen werden dies nicht tun wollen. Wegen des Rufs, so wie in dieser Schule. Der Ruf der Schule ist offenbar häufig das schützenswertere Gut. Um den Ruf einer Organisation nicht zu gefährden, nähme man also sexuelle Übergriffe in Kauf? Finde den Fehler. Aber das ist ja auch nicht alles. Um den Ruf einer Organisation nicht zu gefährden, wird ja so einiges unter den Teppich gekehrt. Ist ja auch okay. Meiner Erfahrung nach wird aber spätestens, wenn es ums Geld geht und, sagen wir mal, ein Mitarbeiter in die Kasse gegriffen hat, dafür gesorgt, dass dieser Mitarbeiter doch bitte in einem anderen Unternehmen tätig wird. Dabei verzichtet man, um den Ruf nicht zu gefährden, meistens auf eine Anzeige. Aber ein sexueller Übergriff, der schadet ja nur den Mitarbeitenden, nicht der eigenen Kasse. Auf den ersten Blick ist die Organisation also nicht direkt von sexuellen Übergriffen betroffen. Aber indirekt ist die Organisation betroffen. Die aus diesem Verhalten entstehende Unternehmenskultur wird dies zeigen. Und auch wenn eine Kultur nicht wirklich greifbar ist, entfaltet sie eine große Wirkung in das Unternehmen hinein und auch darüber hinaus. So gesehen halte ich es für sehr naiv, eine Kultur, die sexuelle Übergriffe zulässt, zu akzeptieren. Denn diese schadet einer Organisation und ganz besonders ihrem Ruf. Das schützenswerteste Gut sollte meiner Meinung nach immer die Menschenwürde sein. Aber vielleicht sehe ich das ja auch alles viel zu eng. Schließlich gibt es ja auch einen US-Präsidenten, der sexuell übergriffiges Verhalten Frauen gegenüber auch noch selbst hinausposaunt und sich dafür feiern lässt. Komisch, er hat anscheinend keine Angst, dem Amt zu schaden oder den eigenen Ruf zu verlieren. Ich kann nur sagen, in so einer Kultur würde ich nicht arbeiten wollen und viele andere Frauen hoffentlich auch nicht. Ich werde das Thema weiter beobachten und freue mich über Ihre Reaktionen, Meinungen und Kommentare. Schon mal vielen Dank dafür. So, und das war's schon wieder für heute. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter ein. Ja, irgendwann kommt er auch wieder mal. Ich weiß, ich bin da ziemlich faul. Und wenn Sie mir was mitteilen wollen, können Sie mir gerne schreiben, entweder per Mail an info@purhani.com. Oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Und wie Sie wissen, können Sie dort die Absende-Mailadresse weglassen, dann bleibt das Ganze zu 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.